Also auch von mir nochmal einen herzlichen guten Morgen. Wir haben ja heute in der ersten Stunde ein ganzes Stück auch intensiv nochmal darüber nachgedacht, was Gott für uns getan hat, was Jesus für uns getan hat, was wir eigentlich als großes Geschenk bekommen haben. Und da stellt sich natürlich immer wieder die Frage, gönnen wir auch den anderen dieses Geschenk, dieses Wissen? Und in diesem Sinne bitte ich euch dann, die nachfolgenden Gedanken auch zu verstehen. Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Diesen Spruch fand ich sehr interessant. Das heißt nämlich, man muss sich in Bewegung setzen, damit sich etwas tut. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und deshalb setze ich mich jedes Mal auch wieder hin, mache mir umfassend Gedanken, rede mit meinem Herrn lange Zeit darüber, was ich wie predigen soll, aus welchem Grund, zu welchem Zweck. Und ihr kennt vielleicht den Ausspruch, das passt wie die Faust aufs Auge. Und diesmal war es quasi so, dass ich schon viele Wochen vorher immer wieder scheinbar unzusammenhängende Impulse hatte. Die habe ich mir dann stichpunktartig aufgeschrieben. Und eines Tages stieß Gott mich auf einen bestimmten Bibeltext und ich dachte, aha, das passt. Jetzt ergibt das Ganze einen Sinn. Und interessanterweise ist das wie so eine Art Fortsetzung von letzten Mittwochabend. Warum? Das werdet ihr sicherlich gleich herausfinden. Gott führte mich also zu einem Text aus Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Menschen zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Nun sind das eigentlich nur 4 Verse, aber die haben es in sich. Die wollen uns verändern. Die Politik versucht uns seit einigen Monaten auf verschiedenste Art und Weise auf Sparsamkeit einzuschwören. Das reicht bis in die Medienlandschaft hinein, in verschiedene Ebenen. Und das ist das gleiche Prinzip, das übrigens vor einiger Zeit auch genutzt wurde zu Beginn der Flüchtlingskrise. Es ist immer wieder feststellbar, dass dieselben Prinzipien zum Einsatz kommen. Aber das nur am Rande. Ich behaupte, dass wir als Christen diese Sparsamkeit seit Jahren viel zu wörtlich nehmen. Ich behaupte sogar, dass wir diese Sparsamkeit auf das Thema Evangelisation beziehen. Ich denke, das ist ein ernstes Problem. Aber ein Problem, das wir lösen müssen. Eine Frage an euch alle. Wer von euch ist ein geborener Evangelist? Das sind aber wenige. Niemand. Kein Evangelist unter uns. Okay. Dann denke ich, werden wir heute mal herausfinden, wer von uns zum Evangelisten geboren ist. Und ich hege den Verdacht, das Ergebnis wird einige von euch überraschen. Noch eine Frage, da ihr so gern mitarbeitet. Was ist das Wichtigste an Salz und Licht? Habt ihr eine Idee?
Dass es verwendet wird.
Verwendet wird, die Wirkung.
Es verändert einen Zustand.
Zustandsveränderung, ja.
Geschmack.
Richtig. Muss benutzt werden, genau, hat noch schon mal. Es verändert Geschmack und es verändert auch die Haltbarkeit. Das ist uns heute nicht mehr ganz so geläufig. Das war aber früher das große Thema von Salz. Hier gehen wir noch darauf ein. Schauen wir uns diese einzelnen Elemente also mal etwas genauer an. Jesus sagte, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Legen wir den Fokus gleich einmal auf den Beginn dieses ganzen Satzes. Man kann zwei verschiedene Aspekte herausziehen. Es kommt nämlich auch darauf an, wie man das Ganze betont. Sagen wir zum ersten Mal, ihr seid das Salz der Erde. Unser Herr Jesus weist uns direkt darauf hin, dass wir eine äußerst wichtige Funktion innehaben. Genau genommen sogar drei Funktionen. Konservieren, wie ich vorhin schon sagte, Geschmack bieten, wie wir es rausgefunden hatten, und gegebenenfalls auch desinfizieren. Salz konserviert. Das ist, wie gesagt, eine Eigenschaft des Salzes, die heute nicht mehr ganz so wichtig ist, höchstens noch bei in Salz eingelegten Speisen. Aber zur Zeit Jesu wurde Salz in erster Linie als Mittel zur Konservierung von Nahrungsmitteln genutzt. Das war die wichtigste Eigenschaft oder Verwendung des Salzes. Damals gab es noch keine Tiefkühltruhe, keine Vakuumverpackungen. Das heißt also, man rieb beispielsweise Fleisch, rieb man mit einer richtigen dicken Salzkruste ein und damit wurde das Ganze dann haltbar gemacht, konnte es eine gewisse Zeit lagern. Wenn wir als Christen Salz sein sollen, also konservieren sollen, oder anders ausgedrückt, die Haltbarkeit verlängern sollen, dann heißt das natürlich im Umkehrschluss, Jesus sagt damit, die Welt verrottet, wird schlecht. Sie gammelt im Grunde genommen jeden Tag vor uns hin, wenn man es wörtlich nimmt. Sie beginnt zu stinken, könnte man auch sagen. Das ist der Gammelprozess. Was machen wir denn mit einem verschimmelten Brot? Na, wir entsorgen das natürlich. Und was wird mit der schimmligen, verrotteten, vergammelten Welt passieren? Ihr seid das Salz der Erde, sagte Jesus. Das heißt also, wir sind dafür verantwortlich, dass diese Welt nicht zu schnell verschimmelt und vergammelt. Wir sollen die Haltbarkeit verlängern. Welche Verantwortung? Natürlich werden wir das Böse in der Welt nicht ausmerzen, das ist auch klar. Wir können natürlich immer noch begrenzt handeln. Aber eins ist doch Fakt. Schon ein paar Körnchen gutes Salz können deutlich wirken. Denkt nur mal daran, wie sich das anfühlt, wenn man ein bisschen Salz in eine Wunde streut. Die Wirkung, die vergisst man nicht gleich. Damit wird schon klar, dass wir Salzchristen nicht dazu da sind, alles glatt zu bügeln, sondern unsere Existenz soll etwas bewirken. Und dann komme ich zum zweiten Aspekt. Salz bietet Geschmack, wie wir es vorhin rausgefunden hatten. Jesus sagt, wenn aber das Salz fad geworden ist, womit soll gesalzen werden? Damit macht Jesus sehr deutlich, dass es keine Alternative gibt. Das heißt immer so schön, Menschen sind ersetzbar. Ich denke, Jesus sagt ja etwas ganz anderes. Jesus erklärt uns Christen zum einzigen Mittel gegen die Fäulnis dieser Welt. Das setzt natürlich auch voraus, dass die Welt uns als solches wahrnimmt. Sind wir salzig? Erkennt uns die Welt als Mittel gegen Verfall, Verrottung? Erkennt uns die Welt überhaupt? Was bedeutet es denn, wenn Jesus sagte, wenn das Salz fad wird? In der damaligen Zeit wurde das Salz größtenteils aus dem Toten Meer gewonnen, insbesondere dort in Jesu Gegend vor allem. Das heißt also, die antiken Möglichkeiten der Filterung und der sauberen Gewinnung waren natürlich irgendwo begrenzt. Und da kam es nicht immer wieder vor, dass das Salz mit Gips, Sand und anderen Mineralien vermischt war. Dieses reine Haushaltssalz, wie wir es heute eigentlich ausschließlich kennen, das gab es eher selten damals. Und so kam es vor, dass die Leute mit Salz hantieren mussten, was nicht wirklich rein war. War das der Fall, wurde natürlich der Wirkungsgrad des Salzes herabgesenkt. Es schmeckte nicht mehr ordentlich. Es hatte seine Wirkung als Mittel zur Haltbarkeitmachung ein Stück weit eingebüßt. Was bedeutet das nun für uns? Worin besteht hier die ernste Warnung unseres Herrn? An dieser Stelle möchte ich mal eine weitere Übersetzungsmöglichkeit heranziehen. Anstelle, wenn aber das Salz fade geworden ist, kann man auch übersetzen, wenn aber das Salz betört wird. Das fand ich interessant, als ich das las. Und ich glaube, damit will Jesus seinen Nachfolgern, also uns, etwas Wichtiges erklären. Wir sollen auf der Hut sein. Ihr kennt ja sicherlich den Ausdruck einer betörenden Frau oder eines betörenden Duftes. Wenn wir betört sind, dann sind wir ein Stück weit abgelenkt. Durcheinander, verlieren irgendwo das Ziel aus den Augen, sind auf irgendetwas fehlfixiert. Das kann schnell passieren im normalen Leben. Wie geht das? Nun, denken wir nochmal an das unreine Salz vermischt mit anderen Dingen. Genauso bei uns. Wie schnell sind wir mit anderen Dingen beschäftigt? Es gibt tausend Dinge, die uns ablenken wollen von der Aufgabe, Salz zu sein, die uns betören wollen. Da ist meine Gesundheit, auf die ich viel Zeit verwende, mein täglicher Kampf im Berufsleben oder in der Schule. Eine Weiterbildung nach der anderen, man muss ja heutzutage am Ball bleiben, in der Welt der Karriere. Da ist die Familie, für die ich natürlich Zeit haben will, die Freunde, mit denen ich Kontakt halten will, ein Hobby, der Sportverein, der ein Turnier vorbereitet oder ehrenamtliche Arbeit in Gemeinde, karitativen Projekten und. Also das kann man wahrscheinlich endlos weiterführen. Es gibt viele Dinge, die wichtig erscheinen, sicher auch wichtig sind. Aber da stellt sich die Frage, bin ich mit meinem Leben nicht zu sehr schon vermischt, vermengt, als dass ich wirklich noch salzig sein kann? Ein weiterer Aspekt stellt natürlich die Gefahr der Vermischung mit der Welt in geistlichem Sinne dar. Pochen wir noch auf die Irrtumslosigkeit der Bibel? Stimmt das alles noch, was in diesem alten Buch steht? Schuf Gott nicht vielleicht doch durch Evolution? Ist das Prinzip ein Mann, eine Frau noch aktuell oder schon längst überholt? Muss man heute noch so enge Überzeugungen haben? Oder sollten wir nicht vielmehr dafür sorgen, dass sich andere Glaubensrichtungen und Religionen bei uns wohlfühlen? Stichwort Ökumene. Ich spreche da jetzt nicht nur von der örtlichen Zusammenkunft heute, hier morgen, sondern im Leben draußen, in den alltäglichen, normalen Gesprächen und Zusammenkünften mit anderen Menschen. Dort wird das deutlich. Und dort merkt man dann auch, Vermischung mit der Welt im geistlichen Sinne ist für Christen kreuzgefährlich. Salz schmeckt man, Licht sieht man. Und damit sind wir als Christen deutlich wahrnehmbar, unterscheidbar von der Welt. Jedenfalls theoretisch. Wie deutlich ist unsere Gemeinde sichtbar und schmeckbar? Was zeichnet uns persönlich und als Gemeinde nach außen hin aus? Was macht uns anders? Wie kann man uns wahrnehmen oder nimmt man uns überhaupt nennenswert wahr? Oder halten wir als Person oder Gemeinde vielleicht vielmehr die Schotten dicht, sitzen still da und wollen kein Aufsehen erregen? Wir sollen Aufsehen erregen, in positiver Weise. Wir sollen Profil zeigen, sollen deutlich wahrnehmbar und unterscheidbar sein. Denn anderenfalls können wir unserer Aufgabe gar nicht gerecht werden. Kommen wir zum dritten Punkt. Salz desinfiziert. Ich hatte das vorhin schon mal kurz erwähnt. Hat schon mal jemand den Effekt gespürt, Salz in einer offenen Wunde? Das ist interessant. Das kann also schmerzen. Damit will ich sagen, als Christen müssen wir nicht unbedingt immer für Schmerz sorgen, aber das heißt, wir sollen wirken, wirksam sein. Oder anders ausgedrückt, wir Christen sind kein Trostpflaster, wird schon wieder gut, sondern wir sind ein wirksames Desinfektionsmittel. Wir sollen also zur Heilung beitragen. Aber vielleicht will die Welt ja unser Salz gar nicht haben. Wie gesagt, schließlich tut das weh unter Umständen. Wollen wir uns wirklich dem Risiko aussetzen, Ablehnung oder sogar aktive Gegenwehr zu erleben? In der Apostelgeschichte lesen wir Folgendes. Im Kapitel 2, Vers 43 heißt es: Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen. Vers 47, sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Das zeigt doch, diese Gemeinde war ganz offensichtlich attraktiv für andere. Sie wirkte. Oder anders ausgedrückt, je stärker sich die Gemeinde von der Welt unterschied, und das tat sie damals zweifelsohne, desto gesünder war sie, desto anziehender und interessanter war sie für Menschen, dort ein Auge drauf zu haben. Was müssen wir heute feststellen? Viele Gemeinden glauben, dass sie sich der Welt immer weiter angleichen müssen, um für sie oder für Außenstehende interessant zu wirken. Das glatte Gegenteil ist der Fall. Aber selbstverständlich müssen wir stets auch Formen und Methoden sorgsam wählen. Es hat ja nichts damit zu tun, dass wir heute noch dieselben Mittel und Methoden anwenden sollten wie vor 1000 Jahren. Ich meine, immerhin hat sich die Welt seit 1000 Jahren deutlich verändert. Es gibt heute sehr viel mehr Möglichkeiten, auch technischer Art. Man denke nur an das Internet. Und da weiß ich auch, wovon ich spreche. Ich meine, ich bin Webdesigner und in meinem Beruf, wenn ich Websites und Online-Shops entwickle, gibt es immer zwei wichtige Punkte zu beachten. Einerseits die Inhalte und andererseits die Gestaltung. Das sind zwei paar Dinge, die miteinander korrespondieren sollen, sich aber nicht ausschließen, auch nicht konkurrieren. Inhalte definieren sich für gewöhnlich bei einem Unternehmen durch das Unternehmen selbst, die Produkte. Die Gestaltung hingegen soll natürlich ein Mittel zum Zweck sein, einen klar definierten Zweck erfüllen. Das Unternehmen präsentieren, Informationen bieten oder Produkte verkaufen. Das macht die Gestaltung. Und ich denke, genauso verhält sich das auch mit der Gemeinde. Wir haben unseren Inhalt, die Botschaft vom Heil in Christus, mit allem, was dazu gehört. Das ist keine Frage, da gibt es nichts dran anzupassen oder zu ändern. Das ist der Inhalt und der bleibt auch so. Der muss so bleiben. Aber in der Frage, wie vermitteln wir den Inhalt, da geht es um die Gestaltung. Anders ausgedrückt, die Gestaltung, wie vermitteln wir etwas, ist so ähnlich wie ein Verkaufsprozess im übertragenen Sinne. Durch eine gute Gestaltung wollen wir dafür sorgen, dass die Botschaft, der Inhalt der Heiligen Schrift gut verkauft wird. Also, ihr seid das Salz der Erde. Ergänzend möchte ich nun einen zweiten Blick auf den vorhin genannten Satz oder gerade eben nochmal genannten Satz werfen. Und zwar mit einer anderen Betonung. Nicht ihr seid das Salz der Erde, sondern ihr seid das Salz der Erde. Winziger Unterschied, aber eine deutliche zweite Botschaft, würde ich sagen. Denn Jesus spricht hier keine Empfehlung aus, noch nicht einmal einen Befehl. Er stellt fest, ihr seid das Salz der Erde. Das sagt er seinen Jüngern. Streng genommen dürfte es also gar keine Diskussion darüber geben, ob und wie nützlich ich denn als Christ überhaupt sein kann. Ich bin es per Definition. Jesus sagt es so. 1. Mose 1, Vers 3. Da heißt es, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Kein Thema. Nun, wenn Gott spricht und es wird, warum glauben wir dann oftmals, wenn Jesus spricht, dann ist es nicht so? Wie sieht es in der Realität aus? Es hat den Anschein, als sei Jesu Aussage, ihr seid das Salz der Erde. Als sei das irgendwie verpufft. Wie kann das sein? Wisst ihr noch, das Salz und seine Unreinheit, seine Vermischung? Ich fürchte wirklich, wir sind viel zu stark mit der Welt, mit unserem Alltagsleben vermischt, damit wir salziges Salz sein können, müssen wir uns von Gott verändern lassen, filtern lassen. Wenn wir nun als Salz, als Konservierungsmittel versagen, klappt es dann wenigstens mit dem Licht? Matthäus 5, Vers 14 lasen wir das. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Auch hier möchte ich wieder den Hinweis anbringen, man kann diesen ersten Teilsatz unterschiedlich betonen. Ihr seid das Licht der Welt, beziehungsweise ihr seid das Licht der Welt. Gleiche Grundüberlegung. Es gibt keine Alternative dazu. Es ist ein Fakt. Nun, was macht Licht eigentlich? Klar, Licht erhält. Mit einer lichtspendenden Taschenlampe kann ich nachts unfallfrei das Spielzimmer unserer Kinder durchqueren. Und jeder von uns weiß, wie nützlich Autoscheinwerfer nachts sind. Mit meinem Augenlicht kann ich mich im Leben zurechtfinden, ohne fremder Hilfe. Wenn Licht in die Sache kommt, wird alles verständlicher. Man sagt, da geht mir ein Licht auf. Das heißt, Licht sorgt für Klarheit. Wenn wir bedenken, wohin sich die Welt entwickelt, ist es umso wichtiger, sich daran zu erinnern, dass wir als Licht die einzige Alternative laut Jesu Aussage sind, um Klarheit in dem ganzen Chaos der Welt zu schaffen. Und Licht heilt. Das betrifft einerseits unseren Gemütszustand. Vielen Leuten schlägt ja schlechtes Wetter, düsteres Wetter so aufs Gemüt, wie man so schön sagt. Und zum anderen ist Licht auch insoweit ein Thema der Heilung. Durch Licht kann unsere Haut Vitamin D produzieren, Sonnenlicht insbesondere. Das ist wichtig, weil es quasi kein adäquates alternatives Mittelchen gibt, um Vitamin D effektiv zu produzieren oder zuzuführen. Und insofern ist das für uns als Christen, sind wir ein Stück weit Arzthelfer. Wir betrachten Jesus als den großen Arzt, der alle Krankheit besiegt hat am Kreuz. Wenn wir unser Licht leuchten lassen sollen in dieser Welt, ein Licht, das zur Heilung beiträgt, dann sind wir sozusagen Jesu Arzthelfer. Aus der Physik wissen wir, dass Licht auch verschiedene Spektren hat. So gibt es ultraviolettes Licht. Das können wir nicht sehen, aber die meisten von uns kennen seine Wirkung. Das sorgt beispielsweise für die Sonnenbräune. Und daneben kennen sicherlich viele auch von uns die sogenannte Rotlichtlampe. Mit ihrer wärmenden Wirkung soll das gegen Verspannungen und Erkältungen helfen. Und es gibt noch viele Dinge mehr, also könnte stundenlang über Licht sprechen, denke ich. Uns soll heute erstmal nur ein einziges Lichtspektrum beschäftigen, nämlich das elektromagnetische Spektrum. Das heißt, wir wenden uns dem Licht mit einer Wellenlänge von 380 bis 780 Nanometer zu. Ich schätze, ihr kennt alle dieses Licht. Ja? Kennt ihr das alle? Oder wisst ihr nicht, was ich meine? Na, ich gebe euch mal noch einen Tipp. Wir schauen uns das Licht innerhalb eines Frequenzbereiches von 789 bis 384 Terahertz an. Jetzt klarer? Nein? Also, ist ganz einfach. Ich meine das sichtbare Licht, was wir hier im Raum haben. Das Licht, das die Dunkelheit erhält. Damit eine Kerze leuchten kann, also Licht geben kann, muss sie zunächst einmal entzündet werden. Wenn ein Mensch leuchten will, Licht sein will, muss er von Gott entzündet werden. Ein Funke schon genügt. Kennt ihr dieses Lied? Das ist weit bekannt, ne? Ich nenne das mal den Bekehrungsfunken, der dort nötig ist. Oder heute modern ausgedrückt, im Falle einer elektrischen Lampe brauchen wir natürlich elektrischen Strom, um die Lampe zu betreiben, damit die Lampe leuchten kann. Wir stecken also den Stecker in die stromführende Steckdose. Damit ein Mensch dauerhaft Licht sein kann, wie eine angeschlossene Glühlampe, muss er natürlich auch dauerhaft an eine Art Stromquelle angeschlossen bleiben. Unsere Stromquelle heißt Jesus Christus. Ohne dass wir eine innige und intensive Verbindung zu unserem Herrn pflegen, wird es letzten Endes so sein, dass unsere Stromzufuhr früher oder später unterbrochen ist, nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt also, wenn wir nicht richtig leuchten, ist klar, dass mit unserer Stromzufuhr irgendwas nicht stimmt. Oder im biblischen Wortlaut, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Sehen wir uns also alle mal als Lampen. Jesaja 60, Vers 2. Siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften. Apostelgeschichte 3, Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden vertilgt werden. Römer 10, Vers 13. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Johannes 8, Vers 12. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist Max. Max ist ein Licht. Mal sehen, was er so denkt. Also, leuchten ist ja ganz gut und schön. Und ich freue mich auch schon riesig, irgendwann mal bei der großen Lampenparty im Himmel dabei zu sein. Aber bitte, ich kann doch nicht hell machen. Dafür bin ich viel zu klein und unbedeutend. Ich bin doch nur eine einzige Lampe. Und ich bin bestimmt nicht hell genug. Das können andere viel besser. Ach, warum leuchte ich denn immer noch? Ich kann das doch eigentlich überhaupt nicht. Es wird euch überraschen, aber genau so benehmen wir uns meistens, wenn es um Evangelisation oder Mission geht. Wir behaupten, nicht in der Lage zu sein, wollen dieses Thema lieber den Profis, beispielsweise den Missionaren, überlassen. Aber tatsächlich leuchten wir. Wir tun es. Jesus hat es so festgestellt. Ihr seid das Licht der Welt. Das hindert uns natürlich nicht daran, mittelmäßig zu leuchten. Schließlich wurde ja auch der Dimmer erfunden. Richtig, ich nenne es geistlichen Dimmer. Worum geht es denn bei diesem Dimmer? Nun, Paulus schreibt in einem seiner Briefe, im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Wenn etwas betrübt, trübe ist, dann ist es nicht mehr klar. Im Gegenteil, trübes Wasser, trübe Sicht. Wenn also der Heilige Geist betrübt bzw. gedimmt werden kann, dann folgt daraus, dass wir nicht mehr hell leuchten. Denn dann stimmt unsere Verbindung zum Herrn Jesus nicht mehr. Paulus erinnert uns in demselben Brief, Kapitel 5, Vers 18b, werdet voller Geist. Wir brauchen Gottes Heiligen Geist, um als Christen in dieser Welt hell zu leuchten und damit auch unseren Auftrag zu erfüllen, den berühmten Missionsauftrag. Den gab Jesus nämlich nicht nur den Missionaren, sondern uns allen. Wer also weder das Gefühl hat, salzig zu sein, noch glaubt, hell genug leuchten zu können, der sollte sich mal Gedanken über seinen Dimmer machen. Und was dimmt den Heiligen Geist und damit unsere Leuchtkraft nun genau? Auch darüber gibt Paulus Auskunft. Epheser 4, Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden, in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist. Christus. Also nicht lügen, simpel gesagt. Epheser 4, Vers 27. Gebt dem Teufel keinen Raum. Dort steckt ein Stück weit Selbstkritik und Selbstüberprüfung drin. Epheser 4, 31. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Das geht ein Stück in Richtung Vorbild. Wie sollen wir uns verhalten? Wie leuchten wir für andere? Keine Sorge, ich werde jetzt nicht alle Bibelstellen zitieren, die in eine ähnliche Richtung gehen. Das wäre eine ganze Menge. Das ist ja nur eine kleine Auswahl, klitzekleine Auswahl. Die zeigen, wie der Dimmer in die falsche Richtung gedreht wird. Und wie wird der Dimmer jetzt in die richtige Richtung gedreht? Auch hier wieder einige Beispiele. Epheser 4, 32. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Oder Epheser 5, Vers 18 bis 20. Werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobgesliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also ich möchte es nochmal betonen, das ist nur eine klitzekleine Auswahl gewesen. Nur ein paar Verse aus Paulus' Brief an die Epheser. Im Rest der Heiligen Schrift, da liegt uns wirklich ein riesiger Schatz an voll aufgetretenen Dimmern in der richtigen Richtung zu Füßen. So, und was bedeutet das jetzt für uns als Jesus-Leuchten? Na, ganz einfach. Wir sollen in der Finsternis leuchten. Wir sollen die Welt erleuchten. Und das möglichst effektiv und vielseitig. Je besser unsere Beziehung zu Jesus funktioniert, desto mehr Leuchtkraft besitzen wir. Desto mehr erhellen wir die Welt um uns herum. Wir können das, weil Jesus selbst unsere Leuchtquelle ist. Wir müssen kein Paulus, kein Spurgeon, Wilhelm Busch oder ein Theo Lehmann sein, um als Lampe, als Licht durchzugehen. Es mag große und kleine Leuchten geben, dicke, dünne, gebogene, völlig egal. Sie alle haben eins gemeinsam. An der Stromquelle angeschlossen, leuchten sie. Gott, der Strom- und Lampenexperte schlechthin, hat uns ganz verschieden gemacht, den einen so, den anderen anders. Wir haben ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Gaben und die sollen wir natürlich auch unterschiedlich einsetzen. Nur tun müssen wir es, ganz persönlich und individuell. An dieser Stelle möchte ich nochmal einen Satz wiederholen, den ich schon mal vor einiger Zeit in einer Bibelarbeit brachte. Wir sollen nämlich Wegweiser sein, Wegweiser zu Gott. Indem wir salzig sind, Licht geben, sind wir Wegweiser. Das ist natürlich einerseits eine Frage der Verantwortung. Wie gut fülle ich die aus? Gleichzeitig ist es aber auch eine Frage des Gehorsams unserem Herrn gegenüber. Matthäus 28, Vers 19 und 20 heißt es, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Der Missionsauftrag, allen bekannt. Zu Jüngern machen. Das heißt im weiteren Sinne nicht nur bekehren, sondern vielmehr auch auf dem Weg begleiten. Oder anders ausgedrückt, den Weg zu weisen. Man sagt ja nicht nur, du musst das erste Mal dort abbiegen und der Rest des Weges ist dir überlassen. Klar, das geht manchmal nicht so einfach, aber ich denke, viel zu oft stehlen wir uns auch aus dieser Verantwortung. Auch ich muss gestehen, dass ich da auch viel falsch gemacht habe. Ich habe früher als Jugendmitarbeiter viele junge Menschen zu Jesus führen dürfen. Das ist schön. Allerdings habe ich mir damals auch keine Gedanken darüber gemacht, was passiert denn jetzt mit diesen jungen Leuten? Das ist zwar toll, dass sie zu Jesus gefunden haben, aber in den seltensten Fällen habe ich da gleich noch eine Handvoll Adressen gehabt, wo ich sie hätte hinschicken können. Da macht man sich sicherlich ein Stück schuldig, aber andererseits kennt Gott unsere Begrenztheit. Aus Fehlern dürfen wir lernen. Und wie ich inzwischen weiß, haben viele davon trotzdem einen guten Weg gefunden. Man hat ja noch Kontakt. Letzte Woche feierten wir Erntedankfest. Da haben wir Gott dafür gedankt, dass er uns im vergangenen Jahr so gut versorgt hat. Aber mal ehrlich, Haben wir das verdient? Wie oft haben wir denn wieder über die Stränge geschlagen? Wie oft sind wir unsere eigenen Wege gegangen oder haben es vergessen oder vermieden, zu evangelisieren? Anderen von Jesus zu erzählen, den Weg zu weisen. Und doch versorgte Gott uns wieder, ein ganzes Jahr lang. Ich glaube, gerade dieses Thema Evangelisation ist eines der größten wunden Punkte der Christenheit. Wahrscheinlich müssen wir uns da alle demütig vor Gott beugen und bekennen, versagt. Aber bei all unserem täglichen Versagen scheint es mir doch stets wichtig, daran zu denken, dass wir nicht die ersten Menschen auf diesem Planeten sind, denen es so ging. Zu Hause haben wir ein Vorbereitungsbuch für Kinderstunden. Das nennt sich "Mit Kindern die Bibel entdecken". Ich zitiere mal einen kleinen Ausschnitt daraus. Den fand ich sehr denkwürdig. Jona verbildlicht die müde und satt gewordenen Angehörigen des Volkes Israel, dem sein eigenes Heil genügt und der kein Interesse mehr hat, den Auftrag Israels an den Völkern um sich her zu tun. Dass es ein Prophet ist, also jemand, von dem man unbedingten Gehorsam gegenüber Gott erwartet, ist dabei besonders schockierend. In eindrücklicher Weise wird aber auch etwas Positives deutlich. Gottes universeller Heilswille, seine Geduld und Vergebungsbereitschaft setzt sich trotz seines widerspenstigen Dieners durch. Genauso betont bleibt aber auch die Notwendigkeit der Umkehr. Zitat Ende. Ich behaupte, wir alle sind Jona. Faul, träge, satt. Uns kümmern die Menschen da draußen gar nicht richtig. Jedenfalls viel zu selten. Wir sind düstere Funzeln statt helle Lichter. Irgendwann einmal versuchten wir zu salzen und zu leuchten, meistens nach der Bekehrung. Dann gab es irgendwann unschöne Erfahrungen, etwas lief nicht so wie geplant und irgendwann gaben wir uns damit zufrieden. Die Frage ist, bleiben wir hier sitzen oder stehen? Hoffentlich nicht. Wir müssen uns ändern, denn trotz schlechter Erfahrungen und trotz manch großer Herausforderung, trotz mehrfachen Versagens, wissen wir, Gott ist geduldig. Er hilft uns immer wieder aufs Neue. Gott ist barmherzig. Ich möchte kurz einige Verse aus Psalm 145 lesen, die das noch mal ein ganzes Stück weit betonen und zeigen, wie andere Menschen schon vor uns gute Erfahrungen mit diesem barmherzigen Gott machen konnten. Vers 1. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen preisen immer und ewig. Vers 3. Groß ist der Herr und sehr zu loben, seine große Größe ist unerforschlich. Eine Generation wird der anderen rühmen deine Werke. Deine Machttaten werden sie verkünden. Vers 8. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Ich möchte euch heute Morgen Mut machen, denn es gibt einen wunderbaren, wissenschaftlich nicht widerlegbaren Beweis, dass das Licht funktioniert. Das Licht erhält definitiv die Dunkelheit, aber die Dunkelheit, man kann nicht die Dunkelheit einschalten und das Licht dunkel machen damit. Das geht nicht. Nach Salz und Licht schauen wir uns jetzt noch einen dritten Aspekt unseres Bibeltextes an. Vers 15, im 5. Matthäus-Kapitel. Dort heißt es: Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Ich wiederhole nochmal eine zentrale Aussage unserer Betrachtungen. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Es ergibt also überhaupt keinen Sinn, sich zu verstecken, sein Licht unter den Scheffel stellen zu wollen, wie wir es gerade gelesen haben, oder so zu tun wie Max die Lampe. Der Ort des Leuchtens ist klar definiert. Vor den Menschen sollen wir leuchten, mit anderen Worten Wegweiser sein. Dadurch sieht meine Umwelt mich und meine Taten. Das ist der Zweck des Leuchtens. Und daraus folgt schließlich, der Vater im Himmel wird verherrlicht. Tun wir das nicht, sei eine ernste Warnung unseres Herrn angebracht. Matthäus 3, Vers 10. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Unser Herr Jesus selbst warnt uns eindringlich davor, einfach so fade durchs Leben zu funzeln, als salzlose, diffuse Lämpchen. Und diese Warnung ist umso essentieller, da wir inzwischen mehr und mehr auch aus eigenen Kreisen attackiert werden. Ich habe hier so ein regelmäßig erscheinendes Dokument, einen Brief vom Bibelbund, biblisch Glauben, Denken, Leben heißt das. Das kam kürzlich in der aktuellen Fassung. Ich möchte nur einen ganz kurzen Abschnitt daraus zitieren. Da ist überschrieben mit dem Titel Gefährliche Bibelgruppen in Sachsen. Kirchlicher Sektenbeauftragter warnt vor Bibelkreisen. Die Realitäts- und Bibelferne mancher Vertreter der offiziellen Kirche kann immer wieder aufs Neue in Erstaunen versetzen. Da, wo weltweit fast täglich islamistisch motivierte Anschläge zu verzeichnen sind, die selbst vor Pfarrern und christlichen Gotteshäusern keinen Halt machen, warnte Harald Lamprecht, Beauftragter für Weltanschauungs- und Sektenfragen in der Sächsischen Evangelischen Kirche, vor der größeren Gefahr durch evangelikale Bibelkreise. Ich breche das hier mal ab, weil es schon fortgeschritten ist, die Zeit. Ihr könnt euch das gerne ausleihen, beziehungsweise auch selbst nachlesen. Es gibt in diesem Artikel, wird darauf hingewiesen, gibt es keine Beweise, dass es wirklich schlimme Entwicklungen geben würde durch diese evangelikalen Bibelkreise. Als ich das erste Mal las gestern, dachte ich, der gute Herr Lamprecht hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Man stellt sich die Frage, womit haben sich diese Bibelkreise schuldig gemacht? Wahrscheinlich dadurch, dass sie zu Bibel nahe sind, die Bibel zu wörtlich nehmen. Im Hebräerbrief 4, Vers 12 lesen wir, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ich hege den Verdacht, das hat bei dem Herrn Lamprecht gewirkt. Am Ende bleibt mir eigentlich nur, uns allen in den sprichwörtlichen Allerwertesten zu treten und zu sagen, steh auf, beweg dich, lass dich von Gott verändern und evangelisiere mit ihm, ganz persönlich, so wie du gerade bist, an der Stelle, wo du gerade bist, mit den Möglichkeiten, die du gerade hast. Erzähle anderen von dem, was du selbst erfahren hast. Sei salzig, bewahre die Welt vom Verrotten und sei Licht, erleuchte deine Umwelt mit Gottes Licht. Dann bist du ein effektiver Wegweiser zu Gott. Wisst ihr, Gott möchte Menschen mit Profil in seinem Dienst haben, keinen Wischiwaschi oder Einheitsbrei. Ich wiederhole es einfach nochmal. Gott möchte Christen, die sich unterscheiden von der Masse. Wenn wir uns nicht unterscheiden, wenn wir dasselbe machen wie alle anderen, dann sind wir weder Salz noch Licht, überflüssig. Weiß jemand, was man hier sieht? Kennt das zufällig jemand? Das ist die Stadt Safed. Im Hintergrund sieht man links oben den See Genezareth. Warum erwähne ich das? Das ist jetzt keine Geografiestunde, sondern eigentlich nur ein kleiner Hinweis. Als Jesus in der Nähe dieses Sees irgendwie auf einer der vorgelagerten Erhebungen seine berühmte Bergpredigt hielt, sprach er davon, dass eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein kann. Man nimmt stark an, dass das Safed ist, diese Stadt, die Jesus dort meinte. Auf einem Berg ist eine Stadt natürlich gut sichtbar, insbesondere nachts, wenn sie dann noch erleuchtet ist. Ich denke, dieses Bild, diese Sichtbarkeit, dieser Fakt des Nicht-Sichtbar-Sein-Könnens, exakt dasselbe möchte Jesus von uns. Direkten Sichtkontakt. Wir sollen persönlichen Kontakt zu unserer Umwelt pflegen. Das müssen wir natürlich auch mit Jesus tun, sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Wenn wir von Neuem geboren sind, dann sind wir Salz und sind wir Licht. Dann sind wir in der Lage zu evangelisieren. Ganz persönlich. Die Botschaft von Gottes rettender Liebe, seinem Heilsplan, das kann jeder auf ganz individuelle Weise weitergeben, so wie er es vermag. Und jeder kann es. Ich sprach vorhin schon ganz kurz von Mittwochabend. Dort erkannte ich, dass es offensichtlich viele gute Gespräche gab, individuelle, persönliche Gespräche zwischen den Menschen sozusagen. Das war keine Großevangelisation, sondern eine basierend auf persönlichen Gesprächen sind gute Fragen gestellt worden, gute Kontakte herausgekommen. Das ist das, was ich ein Stück weit unter persönlicher Evangelisation verstehe. Heißt also, das Ganze ist nicht den Missionaren oder professionellen Evangelisten vorbehalten. Wir können das jeder tun. Wichtig ist nur, dass wir uns auch von Jesus verändern lassen. Das beginnt mit der Bekehrung, endet dort aber nicht. Wir sollen Jesus ähnlicher werden. Und das braucht das ganze Leben. Das bedeutet, wir müssen in einem lebenslangen Änderungsprozess leben, einem Wachstumsprozess. Wir verändern uns mehr und mehr von einem unbedeutenden Dorf unter vielen zu einer sichtbaren Stadt auf dem Berg. Und so wie die Stadt auf dem Berg nicht verborgen sein kann, so können auch wir nicht verborgen sein, wenn wir Salz und Licht sind. Wenn wir dennoch verborgen sind, naja, dann stimmt etwas mit unserem Salzgehalt ganz gewaltig nicht. Im Rahmen unserer Bekehrung sind wir neu geboren worden. Und für gewöhnlich bekennen wir das auch mit der persönlichen Taufe. Durch dieses neue Leben sind wir in vielerlei Hinsicht anders geworden. Wir haben gesehen, dass Jesus uns auf zwei wichtige Aspekte hinweist. Wir sind Salz und wir sind Licht. Jetzt müssen wir nur noch so handeln. Zu Beginn stellte ich euch eine Frage. Das möchte ich jetzt mal wiederholen. Wer von euch ist ein Evangelist? Lass mal drüber nachdenken.